Ich lese mit einem Bibelleseplan von New Version, Bibel.org, ihr kennt das schon. Wir sind jetzt gerade, ich bin gerade am Ende von 1. Mose, wo die Israeliten, es ist dieser chronologische Bibelleseplan. So, wir waren in 1. Mose und dann gesprungen zu Hiob und dann jetzt sind wir zurück in 1. Mose. Und am Ende, Josef herrscht noch, ne, herrscht, als Zweiter herrscht noch in Ägypten, aber ist gerade, er ist gerade gestorben, ne? Ja, er ist gerade gestorben und der neue Pharao kennt Josef nicht, kennt die Kinder Israels nicht und fängt an, das Leben fängt an, härter zu sein für die Israeliten, für die Hebräer da in Ägypten. Ich habe das so oft gelesen, aber es ist trotzdem jedes Mal wie eine neue Erfahrung für mich. Ich lerne immer wieder was Neues und das finde ich schön. Wir sind aber nicht am Ende von 1. Mose, sondern in Jesaja. Und ich habe das gesagt, weil ich finde es so interessant, zu überlegen, wo waren diese Menschen in ihrer Beziehung mit Gott? Ganz frisch, sie fangen Gott gleich an mit dieser großen Wanderung Richtung versprochenes Land. Ihr wisst schon, das ging nicht. Sie mussten umherwandern für 40 Jahre, weil sie Gott nicht gehorcht haben, nicht treu waren, und da sind wir auch gerade in Jesaja. Das Volk Israel ist Gott nicht treu. Ich möchte erstmal diese Szene setzen, aber beten wir, bevor wir da rein gehen. Vater, deine Geschichte ist so hervorragend, einfach überwältigend manchmal. Und zeigt, was für ein Gott du bist, dein Wesen, menschlich gesagt deine Persönlichkeit. Das ist so gut für uns zu kennen, wie geduldig du bist, gerecht auch. Und dass du eines Tages alle Menschen, über alle Menschen richten wirst. Vater, wir beten, dass so viele Menschen von der Erlösung von Jesus hören können, erfahren können, dass du uns benutzt als Licht und Salz in dieser Welt. Vater, dass wir selbst deine Geschichte besser verstehen und dein Vorhaben erkennen. Segnet dein Wort, als wir zusammen hier in Jesaja lesen heute, öffnet unser Herzen für deine Wahrheit, für die Botschaft, die wir nach Hause mitnehmen können. Amen. Kapitel 7, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne deine Bibel öffnen. Jesaja Kapitel 7. Ich werde den Text hier oben haben, aber ich mag das immer noch persönlich, wenn ich meine eigene Bibel öffnen kann und mitlesen. Das sollte nicht da sein. Da. Kapitel 7, Vers 1 und 2. Während der Herrschaft von Ahas, dem Sohn von Jotham und dem Enkel von Josia, dem König von Juda, zogen König Rezin von Aram und König Pekach von Israel, der Sohn Remalias, gegen Jerusalem in den Krieg. Doch die Stadt konnte nicht erobert werden. Kannst du das Licht anmachen? Das obere, oben. Ja, genau. Danke. Ja! Wow. Das hilft. Ja. Da. Sorry, Leute. Jetzt könnt ihr mich hören, ne? Wir sind alle dunkel. Ah, sorry, ich habe nicht bemerkt, dass ich noch auf Sturm war. Und, meine Güte, ich bin so dankbar für meine Tochter. Danke, Lara. Jetzt ist alles okay, ne? Und was ich gerade gesagt habe, habt ihr nicht mitgekriegt. Sorry. Wir sind im Kapitel 7, wie ihr seht. Und die Verse 1 und 2. Jetzt sind wir bei dem Vers 2. Dem Haus David wurde gemeldet. Aram hat sein Lager in Ephraim aufgeschlagen. Die Nachricht ließ die Herzen des Königs und seines Volkes zittern wie Bäume vor dem Sturm. Habt ihr sowas erlebt? Ihr steht vor einer großen Entscheidung, einer Prüfung. Hatten wir bei uns zu Hause vor 2 Wochen und vor einer Woche, vor 3 Wochen. Vor einem Gespräch oder einer Herausforderung. Und dein Herz schlägt, als ob es gleich herausspringt. Du schwitzt, kann nicht genug Luft kriegen. Die Herzen des Königs und seines Volkes zittern wie Bäume vor dem Sturm. Ich schaue ab und zu in der Volksbibel rein, da sagte er, schlotterten voll die Knie. Sie hatten Angst. Ich habe eine Karte gefunden, das ist nicht super. Da ist Israel unten im Rot, Juda noch weiter unten. Wir haben jetzt eine geteilte Königreich zwischen Israel und Juda. Die 2 Stämme sind im Süden, die 10 Stämme im Norden von Israel, wo Samaria darauf steht, in Rot. 2 Reiche hier, das ging seit Rehabeam, der Sohn Salomos eigentlich. Nordreich Israel sieht man in dem Text heute zum Beispiel das Wort Ephraim. Das bedeutet Israel. Dort ist das Wort manchmal benutzt für Israel. Samaria, das ist diesen Bereich in Samarien. Und das ist der König Pekach, der Sohn von Remalias. Und im Südreich herrscht der König Achas im Moment. Weitere Mächte, wie ihr seht, es gab größere Königreiche dort. Aram oder Syrien, wie wir es kennen, das ist König Rezin. Assur oder Assyrien, das ist König Tiglath-Pileser. Und da sind diese großen Mächte zusammengekommen gegen Juda, gegen den Südreich. Machen wir weiter. Vers 3. Da sagte der Herr zu Jesaja, hier ist noch eine Aufgabe für ihn. Geh mit deinem Sohn Shear, Jashub, zur Walkerfeldstraße und triff dich dort mit König Achas. Dies ist der südliche König von Juda. Am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Sag dem König, sei wachsam und bleib ruhig. Sei wachsam, bleib ruhig, hab keine Angst. Mach dir wegen des Zornes diese ausgebrannten, rauchenden Brandscheite Rezin von Aram, dem Sohn Remalias, keine Sorgen. Aram führt mit Ephraim, so Israel, dem Sohn Remalias, Böses gegen dich im Schilde. Und sie sagen, wir wollen gegen Juda ziehen und es in Angst und Schrecken versetzen. Wir werden das Land für uns erobern und den Sohn von Tabelial zum König über sie machen. Deshalb, sagt der allmächtige Herr, das wird ihnen nicht gelingen und es wird nicht geschehen. Denn der Kopf von Aram ist Damaskus und der Kopf von Damaskus ist Rezin und Ephraim, Israel, wird als Volk nur noch 65 Jahre bestehen. Und der Kopf von Ephraim ist Samaria und der Kopf von Samaria ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Jesaja hier soll seinen kleinen Sohn, Shear, kann man das besser aussprechen? Shear heißt es, oder? Shear, Jashub, mitnehmen. Warum? Das ist ganz interessant, wenn man die Sprache kennt, was ich nicht kenne. Aber laut Lexikon heißt sein Name, ein Überrest, wird sich bekehren. Klingelt das ein bisschen in euren Ohren? Ein Überrest wird sich bekehren. Das spricht von Gottes Versprechen, was uns begleitet im Alten Testament. Ein Überrest, ein Rest. Jesaja, sein Name bedeutet, Yahweh ist Heil oder die Rettung ist Yahweh. Und niemand andere. Das spricht von Rettung. Das Heil ist eine Person. Jesaja oder Gott stellt König Ahas vor der Wahl. König Ahas steht vor einer Wahl. Und durch die beiden Namen wird dem König diese Wahl vor Augen gestellt. Was willst du wählen, König, ist die Frage. Vertrauen in Gott? Vertraust du diesem Gott? Deines Vaters, deiner Vorfahren? Oder in einer großen Macht? Wem vertraust du? Jesaja soll ihm sagen, sei wachsam, bleib ruhig, hab keine Angst. Was macht ihr, wenn ihr vor einer großen Entscheidung steht? Manchmal ist die Gefahr, dass wir rasch und schnell entscheiden oder handeln, ohne nachzudenken. Gott warnt uns davor. Wichtig wäre, in die Stille zu gehen, mit Gott darüber zu sprechen. In Vers 4b sagt der Herr, dass die beiden Könige aus Syrien und Israel Brandscheite sind, sie ausgebrannt sind. Sie fangen nicht mehr Feuer, sie rauchen nur. Was heißt das? Die Tatsache ist, es gibt keine Gefahr durch diese Menschen, solange ihr mir vertraut. Und das ist wichtig. Immer wieder sehen wir das mit den Israeliten, mit den Hebräern, mit Gottes Worte an sie. Vers 7, sogar wenn wir bedroht sind, ändert sich nichts an Gottes Pläne. Das sehen wir immer wieder im Alten Testament. Egal was passiert, Gottes Plan wird durchgeführt. Vers 8 und 9. Der Herr sagt deutlich, bald wird Ephraim, das Nordreich, in der Gefangenschaft weggeführt. Und das kann man auch in den Chroniken lesen, 2. Chronik 33 zum Beispiel, in 65 Jahren, genau eine Zahl gesagt, wie lange das dauern wird. In Vers 9b, finde ich diesen Satz wie es auf Deutsch übersetzt ist, sehr hilfreich, aber das Hebräisch ist interessant. Auf Deutsch, was haben wir hier? Wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr nicht bestehen. Klar ausgedruckt. Auf Hebräisch ist das eigentlich ein Wortspiel. Das heißt, haltet ihr nicht fest, so werdet ihr keinen festen Halt haben. Und das war sehr wichtig für die Menschen damals, solche Wortspiele, da kann man besser daran erinnern, oder? Wenn man ein Wortspiel hat. Haltet ihr nicht fest, so werdet ihr keinen festen Halt haben. Vers 10. Und der Herr sagte außerdem zu Ahas, bittet um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes. Sei es ein überirdisches oder eines aus dem Totenwelt. Doch Ahas sagte, ich werde nichts fordern, denn ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Gott gibt Ahaz die Wahl. Er kann frei entscheiden. Aber Ahaz will Gottes Hilfe nicht. Warum? Warum? Überleg mal, was alles bis jetzt passiert ist mit Gottes Kindern. Er glaubt nicht, was Jesaja ihm sagt. Er glaubt das Wort des Herrn nicht. In seinem Herzen hat er etwas anderes, eine andere Strategie, die ihn besser tröstet als das Wort Gottes. Er denkt, Yahweh ist unsichtbar, Assyrien aber ist sehr sichtbar und sehr stark. Und wir lesen in 2. Könige 16, es läuft sich parallel zu dieser Prophetien von Jesaja, in 2. Könige 16,7. König Ahas schickte König Tiglath-Pileser von Assyrien folgende Botschaft. Ich bin dein Diener und dein treuer Anhänger. Komm und schütze mich vor den Heeren Arams und Israels, die mich angreifen wollen. Und er nahm Silber und Gold aus dem Haus des Herrn und der Schatzkammer des Palastes und ließ es dem König von Assyrien als Geschenk überreichen. Gott stellt Ahas vor dieser Entscheidung. Schenkt ihm, erlaubt ihm diese Freiheit, für oder gegen ihn zu entscheiden. Stellt diese Frage praktisch, was willst du, Ahas, König, was ist deine Entscheidung, mich oder dieser König? Geht es uns auch mal manchmal so, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wenn wir Sorgen haben, eine Gefahr sehen? Wie einfach ist es manchmal für uns, irdische Überlegungen Raum zu geben, anstatt dass wir uns nach, sage ich mal, geistlichen Prinzipien aufrichten. Uns helfen, eine Entscheidung zu treffen. König Ahas sieht nur die gegenwärtige Bedrohung, aber er sieht nicht die Konsequenzen, wenn er gegen Gott entscheidet. Oder er versteht die zumindest nicht. Ich denke schon, er hat die genug gehört. Gott war sehr deutlich. Dann im Vers 13, da sagte Jesaja, hör doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, das Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.
Was ist für die Übersetzung?
Oh, das habe ich nicht geschrieben. Ich glaube, das ist die NGÜ? Nee, NGÜ ist nicht im Alten Testament. Das ist, ich glaube, ich habe die Neues Leben genommen. Da. Ja, ich glaube, das war das neue Leben-Übersetzung. Die neue Leben-Übersetzung. Und wie diese Übersetzung das ausgedrückt hat mich angesprochen, glaube ich, deswegen habe ich das genommen. Jesaja richtet sich nicht mehr nur an Ahas persönlich, merkt ihr das? Sondern an das gesamte Haus Davids, das Königshaus. Ahas lehnte das Zeichen für sich persönlich ab und Gott wird nun dem ganzen Königshaus David ein Zeichen geben. Eine nach seiner Wahl und gegen ihren Willen im Moment. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Sehe die Jungfrau. Das Interessante ist hier, ist das Wort auf Hebräisch für Jungfrau, das hier benutzt wird, ist Alma. Alma ist Hebräisch für ein geschlechtsreifes Mädchen, eine Jungfrau, nie eine verheiratete Frau. Das andere Wort in Hebräisch für Jungfrau ist Betula. Ein Mädchen, eine Jungfrau, aber nicht notwendigerweise eine, die noch nie geschlechtlichen Kontakt hatte oder nie verheiratet war. Nach einer Mishnah sogar ist eine Betula eine Frau, die noch keinen Blutfluss oder Menstruation hatte, auch wenn sie verheiratet ist. Bemerkenswert ist, dass an manchen Stellen zusätzlich angegeben wird, dass die Betula noch keinen Mann erkannt hatte. Es scheint also nicht selbstverständlich, wenn man das Wort Betula benutzt. Der Begriff kann auch für unverheiratete Frauen verwendet werden, die bereits geschlechtliche Verbindung mit einem Mann hatte, zum Beispiel junge Witwen. Sie werden Betulen benannt. Der Begriff Betula wäre also in Vers 14 hier zu unklar gewesen. Das mag der Wort gewesen sein, warum der Heilige Geist hier nicht das übliche Wort Betula benutzt hat, sondern das ausgefallene, aber eindeutigere Alma. Sehe, die Alma ist schwanger. Diese Jungfrau ist schwanger. Und Jesaja sagt zwar nicht, dass die Jungfrau den Sohn bekommen wird, ohne einen Mann erkannt zu haben, aber er sagt, dass sie schwanger sein wird, ohne verheiratet zu sein. Denn eine Alma kann nicht eine verheiratete Frau sein. Folglich muss, wenn eine Alma schwanger ist, ihre Schwangerschaft entweder durch Unzucht entstanden sein oder durch ein Wunder. Bei dieser hier, wie wir es wissen, erkannt haben hoffentlich, handelt es sich um ein Wunder. Das Zeichen, das Jahwe dem Königshaus David gegeben hat oder geben wird, ist etwas Besonderes. Es ist etwas Außergewöhnliches, würde ich auch mal sagen. Geheimnisvolles, doch, um dieses Jungfrau, um die Umstände, wie sie schwanger wird und um ihren Sohn. Jene Alma bleibt ein Rätsel. Und ganz bewusst so, das vorausgesagte Zeichen sollte ein etwas Geheimnisvolles bleiben. Die Propheten wussten selber manchmal nicht, auf welche Zeit sie prophezeiten. Das kann man auch, haben wir auch Bibelstellen im Neuen Testament, die das beweisen kann. Und dieses Geheimnis sehen wir durch und durch im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Aber eine Sache ist sicher. Das Zeichen sollte für die Untreuen Mahnung und sogar eine Drohung bedeuten, aber für die Treuen Ermutigung und Trost. Unterschiedliche Wahrnehmungen, glaube ich, hier. Und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Der Name gibt das Wesen des Namenträgers an. Der verheißene Sohn ist Immanuel. Er ist im Wesen Gott mit uns. Aber in welcher Hinsicht? Sollte er buchstäblich Gott sein oder sollte durch ihn gezeigt werden, dass Gott mit Israel ist? Im Moment ist das ein Rätsel. Wieder ein Rätsel. Nicht ganz deutlich, etwas unklar. Von diesem Immanuel wird dann im Jesaja 8, Vers 8 die Rede, blätter darüber, da lesen wir in 8,8, und er, der König von Assur, wird in Juda eindringen, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Ausdehnung spanne seine Flügel, was gemeint ist, seine Heeresflügel, seine Armee, wird füllen die Breite seines Landes, Immanuel. Inwiefern ist Israel das Land Immanuels? Von einem einfachen Bewohner des Landes kann so etwas nicht gesagt werden. Es scheint mir, dass damit angedeutet wird, dass Immanuel der Besitzer und Gebieter des Landes ist. Und das kann er nur sein, wenn er König ist. Und wie kann er das sein, wenn zu jener Zeit Ahas noch König war? Ein weiteres Rätsel. Solange, bis die Erfüllung der Prophetie eintrifft. Und dann haben wir den Rest des Kapitels, werde ich nicht vorlesen, könnt ihr das angucken. Es ist eine Beschreibung aber von schweren Zeiten, die Israel und Juda noch haben werden, bis Immanuel kommt. Milch und Honig wird hier erwähnt. Und das Milch und Honig zu essen bedeutet etwas nicht Schönes in diesem Zusammenhang, sondern dass schwere Zeiten kommen und dass sie nur Milch und Honig zu essen, zu trinken haben. Was lesen wir weiter? Dass sie das Land nicht bebauen können. Dass Dornen und Disteln dort wachsen. Kein schönes Bild, wenn eine Gesellschaft hauptsächlich agrar ist, oder? Es zeigt, dass diese schweren Zeiten, die kommen werden. Es kommt tatsächlich eine schwere Zeit auf Israel, bis Immanuel kommt. Und als Jesus kam, interessanterweise, was hat er am Ende seiner Zeit auf Erden angekündigt? Am Ende von Lukas Evangelium. Er hat angekündigt, dass Jerusalem zerstört werden wird. Der Rätsel um den Messias bleibt. Und Gottes Plan bleibt für eine Weile auch ein Rätsel. In den nächsten zwei Wochen werden wir zwei weitere Prophetien über den Messias anschauen, im 9. und 11. Kapitel. Und was man merkt, ist, dass jedes Mal, dass sie eine Steigerung sind. Als ob etwas grandios, majestätisch und unerwartet passiert. Und wie wir es wissen, das ist wahr. Was nimmst du heute mit? Überleg, was du heute mitnehmen kannst für deinen Weg heute mit Jesus. Vielleicht, wie du im Glauben standhafter bleiben kannst. Weiterhin im Glauben wachsen kannst. Besonders wenn das Leben oder die Umstände heute nicht so schön sind, unbefriedigend sind, unnormal sind, wie können wir trotzdem im Glauben wachsen? Vielleicht kämpfst du mit dem Glauben. Und du hast Fragen. Wir in dieser Gemeinde sind offen für alles. Keine Frage ist tabu. Rede mit uns. Was heißt das für uns? Für uns als gläubige Menschen. Wenn wir vor einem Feind stehen, sei es einer Person, Angst, eine Sorge, Vielleicht können wir diese Person, diese Sorge, diese Ängste durch den Augen Gottes betrachten. Wie sieht er das? Was wünscht er sich, wie ich reagieren sollte? Er will uns helfen. Muss ich auch sagen, manchmal bleibt es auch ein Rätsel, rätselhaft für uns. Wie und wann etwas passieren wird. Eine Sache will ich persönlich und will euch vorschlagen, auch nicht zu vergessen. Und es ist etwas, das Paulus geschrieben hat, praktisch zusammengefasst: Wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Römer 8, Abvers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn auch nicht alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklagen gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift: Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man handelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Jemand, der ganz und gar für uns ist. Wie wunderbar beruhigend ist es zu wissen. Dass für die, die Gott lieben, alles zu ihrem Heil dienen muss. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu, wir danken dir und preisen dich. Erfüll uns mit deinem Geist und lasst uns nach deinen Absichten wandeln. Amen. Sorry. Manchmal überwältigend. Ich wünsche euch Gottes Segen, seine Gegenwart und eine gute Woche. Tut mir leid für den Anfang. Ihr habt etwas verpasst. Nicht viel, aber etwas.
Das war das typische Zoom-Ding, wie man
heute kann. Ja. Genau. Und wir haben das, ich habe das für Raimund gemacht und dann alles bei mir ausgeschaltet und vergessen, dass ich das gemacht habe.
Na. Ja.
Danke, gesegnete Woche für dich.
Ich wünsche euch ja auch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss, Simone.
Ich bin euch nochmal hier gesehen. Ich bin schnell hierher geflitzt.
Ja.
War gerade in Salzgitter. Und ja, ich weiß nicht, kennst du dieses Buch? Andachtsbuch? Weißt du, wie man das jetzt so sehen kann?
Ich nicht.
Naja, das habe ich mal mitgenommen. Mal gucken. Dann grüßt mal alle ganz lieb.
Okay.
Ich werde auch ganz so Gott schnell zur Mutter. Bis dann.
Okay. Pami, der hat einen schönen Tag für dich.
Danke.
Tschüss. Und der Lecke.
So, schönen Tag noch.
Okay, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Mach's gut.
Toll. Das war eine Nummer erstmal.